Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, einen schönen guten Morgen an diesem, man muss schon sagen, fast herbstlichen Tag. Wir haben ja nicht mal 30 Grad. Vielleicht bereuen einige von euch schon, dass ich keine Jacke eingepackt habe und frösteln so ein bisschen. Schön, dass ihr da seid. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich überlegt, worum ging es eigentlich? Und ich hatte den Eindruck, das Thema ist eigentlich ziemlich klar. Es geht um Prioritäten setzen. Klare Prioritäten setzen und die Basics. Würde ich das mal nennen. Und wenn es um klare Prioritäten geht, dann habe ich ein ganz großes Vorbild. Und das ist ein kleiner Junge und der möchte gerne Bauarbeiter werden. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt, es ist recht bekannt. Wir gucken uns das einfach mal an. Ne? Der kleine Junge, der Bauarbeiter werden will und mit seinem Vater jetzt um die Hausaufgaben streitet. Ja, können wir es mal sehen.
Ich weiß nicht, warum ich in die Schule muss.
Sag noch mal. Was du gerade gesagt hast. Ich habe das nicht ganz verstanden.
Ich möchte Bauarbeiter werden.
Ja.
Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug.
Ach so.
Und muss man da bei den Fahrzeugen schreiben?
Nee. Aber du musst ja trotzdem auch rechnen können und gucken können, wie hoch die Mauer sein muss und wie tief das Loch sein muss. Muss man ja alles berechnen.
Ich bin doch nicht jeder Bauchef. Ich fahre nur einen Bagger und alle anderen Fahrzeuge, sonst nichts.
Ja, aber wenn du einen Führerschein machen willst, musst du ja auch lesen können. Wer eine Führerscheinprüfung macht, du musst ja erst eine Führerscheinprüfung machen und das sind Fragen, die muss man erst mal lesen können. Und da muss man Bremsweg ausrechnen, da muss man ausrechnen können, wie schwer ein LKW beladen werden kann.
Oh, muss ich das alles machen? Warum spielst du was?
Ich spiele nichts.
Der Hammer, oder? Also Lehrer kennen diese Debatte ja mit ihren Schülern. Warum müssen wir das jetzt lernen, Herr König und so? Sollten eigentlich darauf eine Antwort haben. Aber ich finde das total gut. Ne? Man könnte jetzt sagen, oh, der Junge ist faul, hat keinen Bock auf die Hausaufgaben. Aber ich würde es jetzt genau andersrum sehen. Der Junge ist total zielstrebig. Ne? Der weiß, ich will Bauarbeiter werden und ich will auch nur das machen, was mir hilft, zu diesem Ziel hinzukommen. Und der Rest interessiert mich nicht. Ja? Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, wie ihr wollt, ist mir egal. Ne? Und das sind ja mal klare Prioritäten. Da könnte sich mancher so eine Scheibe von abschneiden. Und in dem Text, den ich jetzt vorlese, des Apostel Paulus, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, in die Verse 1 bis 6, kommt auch eine ganz klare Prioritätensetzung raus. Ich lese mal vor. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und dieser Text, der ist jetzt nicht so sehr kompliziert. Der beinhaltet natürlich so ein paar Randgedanken, aber im Wesentlichen sind eigentlich nur zwei Gedanken wirklich im Kern drin. Und der erste Gedanke ist, Gott ist ein rettender Gott. Das ist seine oberste Priorität. Unser Gott möchte gerne Menschen retten. Und das hat er total glaubwürdig bewiesen, als er selber Mensch geworden ist und am Kreuz für uns gestorben ist. Und das sieht man ja auch, wenn man so die Evangelien liest, dann ist das immer total beeindruckend, finde ich, mit welchem, ich sag mal, Zug Jesus ans Kreuz will. Der ist da ja nicht irgendwie rangeraten oder so in der Verkettung unglücklicher Umstände, politische Intrigen und plötzlich war er da irgendwie so ein Bauernopfer und hing da am Kreuz, ne? Sondern so in der Zeit, wo die Jünger gar nicht dran dachten, mittendrin sagt er auf einmal so, die Zeit ist jetzt gekommen, ab geht's nach Jerusalem. Ja, und gegen alle Widerstände kämpft er sich da an dieses Kreuz, um da sterben zu dürfen für uns. Das ist Jesus, das ist der Retter. Und das finde ich total beeindruckend. Das begeistert mich, dass Gott das für uns getan hat. Und der zweite Gedanke, den Paulus dann anschließt, ist, weil Gott so retten will und will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, hat er uns diese Aufgabe übertragen und sie wird in allererster Linie umgesetzt durch Gebet. Deswegen sagt Paulus, ist das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, das Gebet. Und deswegen möchte ich auch heute Morgen vor allen Dingen über diesen Punkt sprechen. Gebet ist der Herzschlag der Gemeinde. Ohne Gebet gibt es keine Gemeinde und kein christliches Leben. Der Grund dafür ist ganz einfach. Hauptsächlich durch Gebet werden wir die Kraft Gottes, die er uns ja angeboten hat, als er uns die Gemeinschaft mit ihm angeboten hat, in unser Leben reinholen. Ohne Gebet werden wir der Kraft Gottes nicht teilhaftig. Und das ist ja auch das, was beispielsweise Jakobus schreibt. Ja, der schreibt, hat ja mal in eine seiner Gemeinden geschrieben, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, ihr zankt die ganze Zeit rum und ihr macht alles Mögliche, aber ihr bittet nie Gott, eure Probleme zu lösen. Ihr bittet nie Gott, eurem Mangel abzuhelfen und deswegen habt ihr Streit, deswegen habt ihr Probleme, deswegen habt ihr diesen Mangel, weil ihr Gott nicht bittet. Und das ist auch der Grund, warum viele Christen mit ihrem christlichen Leben unzufrieden sind. Also wenn man guckt und Leute sagen, ich bin mit meinem Leben total unzufrieden und dann fragt man, wie sieht es denn mit Gebet aus, dann hat man fast 95% Trefferquote. Ja, weil das zusammen, ganz oft zusammengehört. Wenn das Gebetsleben gut läuft, läuft der Rest auch gut. Wenn der eine Teil schlecht läuft, läuft wahrscheinlich auch das Gebetsleben schlecht. Und das gehört total zusammen. Die andere Seite ist aber auch, warum bitten wir denn nicht? Warum machen Leute das denn nicht einfach? Wenn wir jetzt sagen, okay, das Erste und Wichtigste, wozu wir aufgefordert werden, ist zu bitten. Und wenn wir bitten, dann gibt Gott uns Sachen, ja? Warum bitten wir da nicht einfach? Warum macht vielen Gebet so unglaublich viel Mühe? Der Grund dafür ist, dass Gebet seit jeher eigentlich auf zwei Säulen ruht. Die eine Säule ist die eigene Hilflosigkeit und die andere Säule ist die Erkenntnis oder der Glaube daran, dass Gott helfen kann und will. Und das ist ja total logisch. Wenn ich mich nicht als hilflos erlebe und wenn ich glaube, ich habe die Sache im Griff, dann werde ich nicht Gott bitten, mir zu helfen. Warum soll ich das auch tun? Ich habe die Sache ja selber im Griff. Und auf der anderen Seite, wenn ich das Gefühl zwar habe, ich brauche Hilfe, ich glaube Gott aber nicht oder traue ihm nicht zu, dass er mir helfen kann oder will, warum soll ich ihn dann um Hilfe bitten? Das ist ja nur demütigend. Warum soll ich das tun? Erst wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, die Erkenntnis, dass ich Hilfe brauche und der Glaube daran, dass Gott mir helfen will und dass er das auch kann und tun wird, dann werde ich anfangen zu beten. Das ist total logisch. Und wenn Jesus sagt in Matthäus 23,12, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Damit ist eigentlich alles übers Gebet gesagt. Christen, die nicht beten, erhöhen sich eigentlich selber, weil sie sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe nicht, ich habe alles selbst im Griff. Und deswegen werden sie auch niemals irgendwie die Früchte eines reifen, funktionierenden Glaubenslebens wirklich ernten können, weil sie ja letztlich gar keins wollen. Während die Christen, die sich unterordnen und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich brauche, dass du mein Retter bist, ja, ich komme mit allem, was ich bin, zu dir, ich bin abhängig von dir, ich erkenne das an und ich bitte dich, meinem Mangel zu helfen, deren Glaube wird wachsen und deren Glaube wird reifen. Gebetslosigkeit unter Christen ist also jetzt keine schlechte Angewohnheit oder keine mangelnde Fähigkeit oder so. Es ist ein astreines Haltungsproblem. Nichts anderes, ein astreines Haltungsproblem. Und damit kommt man ja auch eigentlich so ganz gut durch im Leben, muss man ganz ehrlich sagen. Also man kann hier 50 Jahre in die Gemeinde gehen und das fällt nicht mal auf. Man kommt immer in den Gottesdienst, man sagt dem Prediger hinterher, hast du gut gemacht, ne? Man singt die Lieder mit. Wenn alle beten, dann nimmt man auch den Kopf runter. Wenn einen Kopf wieder rauf nimmt, nimmt man den Kopf auch wieder rauf. Wenn das Vaterunser gebetet wird, dann murmelt man das so mit wie ein Fußballspieler die Nationalhymne. Und irgendwie kommt man so weiter. Zu Hause weiß ja eh keiner, was man tut. Da kann man das eigentlich auch sein lassen. Und man kann ja alle Tätigkeiten meiden, indem man irgendwie vor Leuten stehen muss und beten müsste oder so. Ja? Und dann ziehen die Jahre so vorbei und vorbei und vorbei. Und irgendwann ist das Leben so vorbei. Und ich habe eigentlich nie den Weg zum Gebet gefunden. Und zwischendurch habe ich auch noch viel Gutes getan. Ich kann ja in der Gemeinde trotzdem an allen Stellen mithelfen. Warum auch nicht? Ja? Ich kann trotzdem Stühle stellen, ich kann trotzdem Musik vorne machen und so. Ja? Und nach außen sieht das alles super aus. Ja? Nach innen ist da aber unter Umständen total wenig da. Womit kann man vielleicht einen Christen, der nicht betet, vergleichen? Ich gebe euch mal drei Bilder, könnt ihr euch eins aussuchen. Das erste ist ein Soldat, der in die Schlacht ziehen muss und der Meinung ist, sein Feind ist so schwach, dass er es gar nicht nötig hat, seine Waffen mitzunehmen. Er zieht aus der Kaserne, lässt sein Gewehr einfach hängen, zieht keine Uniform an, läuft einfach aufs Feld. Ja? Alle anderen sitzen im Schützengraben, der läuft fröhlich rum und sagt, der Feind ist eh so dumm und schießt vorbei. Ja? Was wird mit so einem Soldaten passieren? Wenn er Glück hat, wird er gefangen genommen. Wenn er Pech hat, wird er schnell getötet. Oder ein Prüfling, der sich auf eine wichtige Prüfung vorbereiten muss. Lernt einfach nicht. Er meint, er schafft das aus dem Stegreif. Am Tag der Prüfung hat er nicht mal einen Stift dabei. Sitzt seiner Klausur ohne Stift. Keine Ahnung, versteht die Aufgabenstellung nicht. Selbst wenn er sie verstehen würde, könnte er gar nicht beantworten. Hat er nicht mal einen Stift zum Schreiben dabei. Fällt durch die Prüfung. Oder ein junger Mann, der seiner Frau, Freundin, einen Antrag machen möchte. Hat sich aber keine Gedanken vorher gemacht. Hat nicht mal einen Ring besorgt. Sagt einfach so mal zwischendurch, zwischen Tür und Angel am Küchentisch, hier, wollen wir nicht heiraten? Seine Freundin gibt ihm Korb. Nicht, weil die den nicht lieben würde, sondern wegen seines offenkundigen Mangels an Bemühen. Kann ich auch nachvollziehen, ne? Hätte sich zumindest mal die Mühe machen können, einen Ring zu kaufen vorher. Ja? Und ihr merkt an allen drei Beispielen, hier geht es überhaupt nicht darum, dass sich jemand dumm verhält und irgendwas nicht hinbekommen würde oder so, ja? Sondern es geht um ein offenkundiges Problem falscher Selbsteinschätzung. Ja, Eigendünkel sagt man dazu auch. Ne? Die Leute meinen, ja, das kommt mir einfach alles so, ich kann irgendwie so das machen, es würde gar kein Problem geben. Mangel an Bemühen und Gleichgültigkeit ist der Grund fürs Scheitern. Es gibt allerdings zwischen Christen und den genannten Beispielen so einen Hauptunterschied, würde ich mal sagen. Während bei den drei Beispielen, die ich genannt habe, der Grund, also es ist relativ offensichtlich, dass das schief geht. Ja? Der Prüfling fällt durch seine Prüfung, da steht hinterher eine 6 drunter. Der Soldat liegt nun mal tot irgendwo im Graben und der junge Mann, der ist nicht verheiratet hinterher. Ist das bei Christen gar nicht so einfach zu beurteilen unter Umständen? Da gibt es ja noch den Aktionismus. Ich kann unglaublich viel tun in meinem christlichen Leben, auch gute Dinge tun, die mir den Eindruck vermitteln, eigentlich läuft's, die auch allen anderen den Eindruck vermitteln, eigentlich läuft's, aber es läuft ja nicht, denn wir wissen ja, Paulus hat ja gesagt, das Erste und Wichtigste ist das Gebet. Wenn das läuft, kann es gar nicht laufen, aber es sieht nach außen hin so aus, dass es läuft. Vermutlich sind sich viele Christen gar nicht mal im Klaren darüber, dass sie ein Problem in ihrem Glaubensleben haben, dass sie unter Gebetslosigkeit leiden, weil sie so beschäftigt sind mit allem möglichen anderen, was sie tun, dass ihnen gar nicht auffällt, dass sie eigentlich kaum beten, dass sie vielleicht sogar niemals einen Zugang zum Gebet gefunden haben, dass sie eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie das überhaupt funktioniert. Und das ist auch kein neues Problem. Damit beschäftigt sich schon die Bibel. Ich habe die Jakobusstelle ja eben schon vorgelesen. Ihr betet nicht, weil ihr nicht bittet. Ich habe noch einen anderen Text rausgesucht, den fand ich auch sehr plastisch. Der ist auch schon so 100 Jahre alt, damit man mal sieht, dass ein altes Problem ist. Von einem amerikanischen Evangelisten. R.A. Torrey hieß der Mann, war auch so ein ziemlicher Hardliner. Und der hat ein Buch geschrieben, The Power of Prayer or The Prayer of Power. Also das Gebet, die Macht des Gebetes oder das vollmächtige Gebet, heißt das Buch auf Deutsch. Und dort schreibt er Folgendes, also 1922. Ich glaube, dass der Teufel sich heute die Gemeinde anschaut und sich ins Fäustchen lacht, wenn er sieht, wie ihre Glieder sich auf ihr eigenes Planen, auf ihre Kräfte des Organisierens und der geschickten Apparaturen verlassen. Haha, lacht er, ihr könnt ruhig eure CVJMs, eure junge Gemeinde, eure ECs, eure Pfadfinder und Jungscharen, eure wertvollen Kirchengebäude, eure kostbaren Orgeln, eure glänzenden Redner, eure gut ausgebildeten Chöre, eure begabten Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassstimmen, eure wunderbaren Quartette, eure Männerstunden, ja, eure Bibelkonferenzen, Bibelschulen und besonderen evangelistischen Einsätze haben, alles, was ihr wollt, und es stört mich nicht, im Geringsten, wenn ihr dabei nur nicht die Kraft des Herrn, des allmächtigen Gottes habt, die durch ernstes, anhaltendes, gläubiges Gebet empfangen wird, durch Gebet, das sich nicht abweisen lässt. Aber wenn der Teufel einen Mann oder eine Frau sieht, einen Menschen, der wirklich an die Macht des Gebets glaubt, der zu beten versteht und der wirklich betet und vor allem, wenn er eine ganze Gemeinde auf ihrem Angesicht vor Gott im Gebet sieht, dann zittert er wie eh und je, denn er weiß, dass seine Zeit in der Gemeinde oder an diesem Ort vorbei ist. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, das auf unsere Gemeinde zu übertragen. Ich behaupte nicht, dass das der Fall ist, aber vielleicht könnt ihr mal darüber nachdenken, ob ihr findet, dass das der Fall ist bei unserer Gemeinde. Ich glaube, dass der Teufel sich heute die Gemeinde in Wiedenest anschaut und sich ins Fäustchen lacht, wenn er sie sieht. Wie ihre Glieder sich auf ihr eigenes Planen und auf ihre Kräfte des Organisierens und der Technik verlassen. Haha, lacht er, ihr könnt ruhig eure Jugendgruppen, euer Fritz und Fratz, eure Jungschau, euren wertvollen Gemeindeumbau mit Foyercafé, eure kostbaren Instrumente, eure glänzenden Prediger, eure gut ausgebildeten Musiker, eure Männerarbeit, ja, eure Bibelstunden, euer Gemeindeseminar und besonderen Fotoevangelisationsveranstaltungen haben. Alles, was ihr wollt, und es stört mich nicht im Geringsten, wenn ihr dabei nur nicht die Kraft des Herrn, des allmächtigen Gottes habt, die durch ernstes, anhaltendes, gläubiges Gebet empfangen wird. Durch Gebet, das sich nicht abweisen lässt. Aber wenn der Teufel einen Mann oder eine Frau sieht, einen Menschen, der wirklich an die Macht des Gebets glaubt, der zu beten versteht und der wirklich betet, und vor allem, wenn er die ganze Gemeinde Wiedenest auf ihrem Angesicht vor Gott sieht, im Gebet, dann zittert er wie eh und je, denn er weiß, dass seine Zeit in dieser Gemeinde vorbei ist. Paulus wirft hier auch noch die Frage der Politik auf. Ja, wir sollen ja nicht nur für, also alle Menschen sollen wir im Gebet vor Gott bringen, okay, aber er sagt ja noch, besonders die Regierenden und die Verantwortung haben. Und Christen und Politik ist ja auch immer eine heiß umkämpfte Debatte, sage ich mal so. Inwiefern sollten sich Christen politisch engagieren? Na, die erste Antwort, die Paulus uns gibt, ist hier ganz klar, das erste und wichtigste politische Engagement des Christen ist das Gebet für die Politik. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind. In erster Linie das Gebet für die Politik, nicht uns politisch zu engagieren. Dennoch ist es natürlich jetzt nicht falsch, sich politisch zu engagieren. Aber wenn wir nicht anfangen für den Bürgermeister von Bad Neustadt, den Landtag in NRW, die Kreisverwaltung, den Landrat, die Jugendämter und so weiter, bis vielleicht rauf zur internationalen Politik, wenn wir das nicht in den Blick nehmen und dafür beten, dann ist das politische Engagement, das wir vielleicht anstreben, auch wieder nur Aktionismus. Dann ist das nur wieder ein Überdecken der Tatsache, dass wir nicht beten. Und das kann man schon daran ganz einfach sehen, dass ja das Ziel, was Gott uns anvertraut hat und das ich eben auch genannt habe, gar nicht durch Politik erreichbar ist. Denn wenn Gott sagt, es ist mein Wunsch, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden und das Opfer meines Sohnes annehmen, wie will ich das denn politisch umsetzen? Das kann ich doch weder mit der Waffe im Anschlag noch mit dem Aktenordner am Verhandlungstisch erreichen. Das geht doch gar nicht. Das kann doch nur Gebet leisten. Das Gebet, das die Herzen von Menschen öffnet. Das Gebet kann das leisten. Politik kann das unterstützen. Aber Christen, die der Meinung sind, ohne Gebet durch politische Einwirkung Menschen zum Glauben bringen zu können, sind total gefährlich. Warum sind die gefährlich? Die sind gefährlich für die Leute, die in ihre Fänge geraten, weil die nämlich ohne Ende manipuliert werden. Was man nämlich geistlich nicht machen kann, muss man ja anders machen. Und die sind auch selbst gefährdet, weil wenn ich anfange, Menschen politisch zu manipulieren und keine Vorstellung davon habe, wie eigentlich mein geistliches Leben aussehen soll, dann bin ich doch total auf dem falschen Weg selber. Dann habe ich doch geistlich überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet, Menschen für Christus zu gewinnen. Ja? Also das ist gefährlich. Insofern kann ich euch nur raten, wenn ihr euch politisch engagiert, total gut, ja, aber unterstützt das mit Gebet. Macht es auf der Basis von Gebet. Jetzt haben wir viel darüber geredet, dass wir alle beten sollten. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie führen wir denn als Christen jetzt ein gutes Gebetsleben? Und das Erste, das sage ich vielleicht vor allen Dingen denen, die etwas jünger sind, ist, was das Beten angeht, gibt es kein totales Geheimwissen, das nur die Älteren haben und das man irgendwie erst ganz kompliziert rausfinden müsste. Das wäre gar nicht schlimm, denn die würden euch das ja auch gerne verraten, wenn ihr mit denen redet. Aber die Bibel ist da sehr, sehr, sehr einfach, denn sie will ja, dass alle Menschen beten. Insofern muss man ganz, ganz klar sagen, der Christ, der nicht betet, der macht das nicht deswegen nicht, weil er das nicht könnte oder so, sondern weil er es nicht will und nicht für nötig hält. Weil ja gerade Gebet so einfach ist, gibt es eigentlich fast gar keine andere Erklärung. Die einzige Möglichkeit vielleicht sonst noch sind Leute, denen so das Selbstvertrauen fehlt. Weiß nicht, kennt ihr so Leute, die irgendwie geknickt sind in ihrer Entwicklung, ja, und die kein Selbstvertrauen haben und sich vor allen Dingen nicht trauen, vor anderen Menschen zu beten oder mit anderen Menschen in der Gemeinschaft zu beten und sich vielleicht auch gar nicht trauen, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, weil sie sich für so schlecht halten, ja. Das ist vielleicht nochmal eine Ausnahme. Und diesen Leuten möchte ich heute Morgen sagen, wenn du ein Beter werden möchtest und Gott will das, ganz sicher, dass du ein Beter wirst, dann musst du früher oder später eine Entscheidung treffen. Willst du das höher gewichten, was andere Menschen von dir denken, oder willst du das höher gewichten, was Gott von dir möchte und was er dir sagt? Das ist eine ganz einfache Entscheidung, die man irgendwann treffen möchte, ja? Und wenn du das höher gewichten willst, was Gott dir sagt, dann sage ich dir zwei Sachen. Erstens, Gott möchte mit absoluter Sicherheit, dass du ein Beter wirst. Dass du mit ihm ins Gespräch gehst und dass du für andere Menschen betest und dass du vor allen Dingen mit anderen Christen zusammen betest, laut oder leise. Und das Zweite, was ich dir heute sagen möchte, ist das, was Gott auch schon Josua gesagt hat. Ich habe dir geboten, sei mutig und stark. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Das ist die Ermutigung, die Gott uns gibt, wenn wir verzagt sind im Gebet. Auch wenn wir nicht sicher sind, was wir beten sollen, gibt uns die Bibel ja total schnell Abhilfe. Da stehen schon vorformulierte Gebete drin. Das ist total genial, ja? Man kann einfach das Vaterunser nehmen und dann kann man das einfach beten. Das fängt ja sogar an mit, wenn ihr betet, dann sollt ihr das so machen, ja? Oder das ganze Buch der Psalmen, ja, ist ein ganzes Buch voll mit Liedern und Gebeten, die kann man einfach nehmen und beten. Da muss man gar nicht so drüber nachdenken. Das kann man einfach tun. Und dann wird man mit der Zeit irgendwann reinwachsen. Je mehr Psalmen und je häufiger das Vaterunser betet, desto häufiger werdet ihr vorstellen, irgendwann tauchen diese Gebete, ohne dass ihr jetzt beabsichtigt hattet zu beten, in eurem Alltag auf. Ja? Und dann könnt ihr sie wiederholen. Und daneben stehen natürlich noch ganz viele andere tolle Gebete in der Bibel drin. Also die Leute der Bibel beten ja ständig. Von daher, wenn ihr jetzt unsicher seid und sagt, ich bin nicht so der Formulierungsmensch, dann nehmt euch doch die vorformulierten Gebete, ja, und arbeitet mit denen. Und das Dritte ist die Form. Wenn ich jetzt bete, mache ich das denn richtig? Ja, wie macht man das denn überhaupt richtig? Und da ist auch die befreiende Botschaft der Bibel, richtig gibt's nicht. Es gibt nur Gebet oder nicht Gebet. Alles Gebet ist gut. Ne? Dafür haben wir den Heiligen Geist, der formuliert glücklicherweise immer um, wenn wir schlecht formulieren. Und insofern gibt es auch da die totale Freiheit. Ja? Und das habe ich auch immer überlebt. Also manche Leute, die brauchen zum Beispiel Stille, um zu beten. Und manche Leute, die beten am liebsten, wenn Musik läuft. Und wieder andere beten am liebsten, wenn andere mit dabei sind. Und dann gibt es Leute, die gehen am ehesten in die Natur. Ne? Das würde ja für mich zum Beispiel gar nicht funktionieren. Das Vogelgezwitscher würde mich ja wahnsinnig machen, wenn ich versuche, ruhig zu werden. Ja? Aber gut, wenn man das so möchte. Ich gehe am liebsten spazieren. Dafür muss ich auch nicht in der Natur sein. Aber sobald sich meine Beine bewegen, bewegt sich auch mein Kopf, habe ich gemerkt. Ne? Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist halt so. Das stellt man irgendwann so an sich fest. Wieder andere kommen total gut ins Gebet, wenn sie sich vor einen Bibeltext noch durchlesen. Oder andere zum Beispiel durch eine Bildmeditation. Die gucken sich dann Kunst an und dann fangen die an zu beten. Das funktioniert auch. Also es gibt so viele unterschiedliche Formen von Gebet. Und wenn du merkst, du hast deinen Zugang noch nicht gefunden, dann experimentiere einfach. Da gibt es nicht falsch oder richtig. Da gibt es nur funktioniert oder funktioniert nicht. Und alles, was funktioniert, das ist gut. Denn Gott will ja, dass du betest. Darüber freut er sich. Und das ist auch ein gutes Thema, um sich mit Leuten auszutauschen. Da kann man ihn fragen, wie machst du das denn? Wie funktioniert das denn bei dir? Und ihr werdet feststellen, Leute sind so unterschiedlich. Es ist unglaublich. Und ein Punkt, was die Form angeht, hätte ich auch noch. Gebet ist ja nicht gleich Gebet. Ja, und da geht es jetzt nicht darum, dass die Leute an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten und abends und morgens und wie auch immer beten, sondern geht es noch darum, dass die Leute, ich sag mal, so eine Art Gebetsfingerabdruck haben, der ist für jeden total individuell. Manche sind zum Beispiel total starke Fürbitter, ja, die sammeln regelrecht Leute, für die sie bitten können und schleppen die sozusagen alle vor den Thron Gottes, ja. Und das machen die über Jahre lang. Ne? Und dann kommen Leute nach 15, 20 Jahren zu einem und sagen, hier, was ist denn damit? Da bete ich immer noch dafür. So ungefähr. Ne? Und man denkt, hätte ich vielleicht mal besser gesagt, dass das nicht mehr so aktuell. Ja, aber da merkt man so, das sind total, die haben ein Anliegen für Fürbitte. Ne? Und manch andere Leute, die praktizieren hörendes Gebet. Die machen vor allen Dingen die Augen zu und hören dann, was sagt mir Gott jetzt? Und dann kriegen die interessante Impulse von Gott. Oder wieder andere, die danken vor allen Dingen. Ja? Wenn die den Mund aufmachen und beten, dann 95% von allem, was sie sagen, ist Danke. Und das ist auch total gut, weil das gibt ja Gott die Ehre. Ja? Und dann gibt es wieder welche, die beten prophetisch. Ja, sobald die beten, haben die sofort immer den Eindruck, Gott will uns jetzt hier was sagen mit diesem Gebet. Ja? Und in dieser Unterschiedlichkeit seid ihr auch ja gemacht. Und deswegen ist das ja auch so unglaublich segensreich, wenn die gesamte Gemeinde, das sagt der Tori auch, im Gebet eins wird. Weil dann diese ganz vielen unterschiedlichen Facetten gebündelt auf ein besonderes Anliegen, das sich die ganze Gemeinde zu eigen gemacht hat, zum Tragen kommen. Und da liegt eine unglaubliche Kraft drin im Gebet. Und da möchte ich euch auch noch ermutigen und möchte auch uns als Leitung ermutigen, stärker noch darüber nachzudenken, wie können wir das als Gemeinde Wiedennest schaffen, gemeinsame Anliegen zu entwickeln, wo die gesamte Gemeinde in eine Richtung denkt und betet, will ich mal sagen. Ja? Das hatten wir schon in der Vergangenheit, aber ich glaube, das könnte noch mehr sein und ich glaube, das wäre für unsere Gemeinde gut, wenn das noch mehr wäre. Ja? Wie könnt ihr dazu beitragen? Wie könnt ihr das unterstützen? Wir feiern auch Abendmahl. Die Sachen sind ja schon aufgebaut. Und auch das passt total gut zum Thema der Predigt, weil im Abendmahl genau diese Gedanken zum Ausdruck kommen, die ich gerade gesagt habe. Das erste ist, Gott ist unser Retter. Gott will uns retten. Gott hat sich für uns geopfert am Kreuz. Das ist ja ein Rettungsmahl. Ja? Und in dem Moment, wo wir das Abendmahl nehmen, kommen auch diese beiden Aspekte für uns ganz stark zum Ausdruck, Hilflosigkeit und Glaube. Ja, unsere eigene Hilflosigkeit bezeugen wir ja darin, dass wir Brot und Wein zu uns nehmen und sagen, ich habe diese Rettungstat nötig. Ich habe das für mich erkannt, dass ich Rettung brauche. Das bezeuge ich mit diesem Abendmahl. Und das Zweite ist, was wir auch tun, wir äußern ja den Glauben daran, dass wenn Gott wiederkommt, wir mit ihm Gemeinschaft haben werden, weil er seine Herrschaft in dieser Welt durchsetzen kann, weil er die Macht dazu hat, das zu tun. Glaube und Hilflosigkeit stecken auch zutiefst im Abendmahl drin. Und bevor wir das gleich feiern, möchte ich euch aber bitten, in einer kurzen Reflexionszeit noch mal diese beiden Punkte nachzudenken. Ja? Erste Frage, wo erlebst du dich bei wichtigen Fragen deines Lebens hilflos? Und ist dir bewusst, dass Jesus gerade da wirken möchte und kann, wo du dich hilflos erlebst? Und das Zweite ist, wo fehlt dir in deinem Leben Glaube daran, dass Gott noch Veränderung schenken wird? Und auch hier wieder, ist dir bewusst, dass das eigentlich das größte Hindernis für die Veränderung möglicherweise ist, dieser mangelnde Glaube? 2-3 Minuten einfach über diese Fragen nachdenken. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.